Ich erinnere mich noch dran, wie wir einst als Studenten in einem Bibelgesprächskreis auf das Thema kamen, wie wird es denn wohl sein im Himmel? Eines war ganz schnell klar, die Ewigkeit ist bestimmt nicht von einer einfach nur unendlichen Dauer geprägt. Das wäre nämlich lang und weilig. Wie ein leerer Raum ohne Konturen und ohne Wände. Das wäre nicht der Himmel, sondern die Hölle, sagte einer. Nein, der Himmel ist geprägt von dem, was auch jetzt schon wie eine Art Angeld der Ewigkeit in unser Leben hineinragt. Von gelingenden Beziehungen, von Begegnungen, natürlich mit Gott, wie auch immer wir uns das konkret vorstellen mögen. Wir werden Gott auf jeden Fall in einer nie geahnten Unmittelbarkeit und Klarheit begegnen. Aber der Himmel ist auch ein Ort der gelingenden Begegnungen untereinander. Darin waren wir uns damals schnell einig. Und auch da gilt, wir können es uns nicht vorstellen und sollen das auch nicht. Aber dann kam doch auch die nicht ganz ernst gemeinte Frage, wem man denn dann alles in welcher Reihenfolge begegnen möchte. Und was man gerne auch mal als Frage geklärt haben möchte in diesen Begegnungen. Und ich weiß noch, wie ein Kommilitone von mir dann sagte, Erster, ich stelle mich in der Reihe vor dir an, beim Paulus. Ich will es rauskriegen, was wir heute Morgen im Seminar bei Paulus einfach, wo wir nicht weiterkamen. Du musst dann hinter mir stehen. Naja, ich konnte das gut nachvollziehen. Inzwischen aber würde ich wahrscheinlich zunächst bei Johannes abbiegen, beim Evangelisten, der in der orthodoxen Kirche schlicht der Theologe genannt wird. Weil sein Evangelium und sein Johannesbrief so viel auf den Punkt bringen, was unseren Glauben geprägt und gefestigt hat. Und ich lade Sie ein, sich diesen inzwischen richtig alt gewordenen weisen Mann vorzustellen, wie er etwa 70 Jahre nach dem Ostermorgen vor sich das Markus-Evangelium, das Matthäus-Evangelium, vielleicht auch das Lukas-Evangelium liegen hatte. Und sich trotzdem entschied, noch einmal ein Evangelium zu schreiben, das die Mitte unseres Glaubens nochmals pointierter zum Ausdruck bringt und auch inzwischen entstandene Missverständnisse aus der jungen Kirche ein für alle Mal beiseite räumt. Und so greift er die Texte seiner Vorgänger auf und nimmt noch andere Überlieferungen, mündliche Überlieferungen aus dem Leben Jesu hinzu. Und er formuliert eine Predigt. Eine Predigt in Erzählform. Hohe Theologie in verstehbarer Sprache, eingebunden in Ereignisse, in Dialoge, auch in Personen, denen Jesus begegnet ist. Und man spürt immer, das ist ganz exemplarisch. Da steckt jedes Mal auch eine Entscheidung dahinter. Und ein eindrucksvolles Beispiel daraus begegnet uns heute. Johannes erzählt die persönlichste aller Ostergeschichten. Aus den zwei Frauen, wie im Matthäus-Evangelium, wird bei ihm nur noch eine Frau, Maria Magdalena. Es ist wie bei einem Film, wo der Regisseur eine Großaufnahme wählt, um jetzt das Entscheidende zu verdichten. Und so entsteht eben jene persönlichste und auch zarteste aller Ostergeschichten, wie es ein Ausleger mal formuliert hat. Die Begegnung zwischen Maria aus Magdala und dem Auferstandenen. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Und da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und dann folgt jener bemerkenswerte Geschichte, wie Petrus und eben jener andere Jünger Johannes zum leeren Grab rennen. Und dann auch Maria, sie geht wieder hin. Und so lese ich weiter ab Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist, spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Und sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister, mein Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündet es den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Erstens das Ereignis und die Begegnung. Wenn wir über das Osterwunder reden, geht es immer um eine Doppelbotschaft. Und beides daran ist wichtig und unverzichtbar. Zum einen die ganz klare Aussage des Neuen Testamentes, dass die Auferstehung ein Geschehen war, das sich unserem Zugriff entzieht. Da ist was passiert, das wir eben nicht fassen, nicht begreifen können. Genauso wenig, wie wir das Geheimnis des Lebens fassen können, das Geheimnis der Schöpfung. Ja, wir können darüber sprechen, aber immer verbunden mit dem Staunen, dass da etwas viel Größeres geschehen ist, als unsere Vorstellungskraft es beschreiben kann. Gott hat etwas getan, das unseren Glauben übersteigt. Und niemand konnte zusehen, als Gott die Welt erschaffen hat. Und niemand konnte zusehen, was dort im Grab des Josef von Arimathea geschehen ist, wo sie Jesus hingelegt hatten. Das Neue Testament gibt uns keine Auskunft darüber. Denn die Auferstehung ist ein Ereignis, das unsere Wahrnehmungskraft übersteigt. Unser Glaube reagiert auf sie. Aber sie ist geschehen, ganz unabhängig davon, ob wir sie glauben, dieses Ereignis glauben oder nicht. So wie Gott als Schöpfer handelt, ganz unabhängig davon, ob wir diese Wirksamkeit Gottes an der Welt als solche anerkennen und glauben oder nicht. Aber zugleich gilt eben auch das andere. Ostern ist nicht nur die Feier eines kosmischen Ereignisses, nicht nur das Staunen über ein so elementares Wunder, das Wunder aller Wunder. Nicht nur das Staunen, sondern wir feiern an Ostern eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Es geht eben nicht nur um ein Geschehen, sondern um eine Person. Nicht nur um eine Botschaft, sondern um eine Begegnung mit ihm. Das bringt der Evangelist Johannes mit seiner Ostergeschichte wie kein anderer auf den Punkt. Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Gleich zweimal wird sie auf dieses Weinen angesprochen. Sie war ganz früh am Morgen gekommen, zunächst noch vor Sonnenaufgang, vielleicht um ein paar Blumen dort abzulegen, denn von einer Salbung ist bei ihr nicht die Rede. Das Johannesevangelium erzählt, dass Jesus schon bei der Grablegung gesalbt wurde. Aber anstatt jetzt dort draußen vor dem Grab einen Ort für ihre Trauer zu finden, sieht sie, dass das Grab aufgebrochen war. Der Leichnam war nicht mehr da. Und anders als bei den anderen Evangelien, anders als dort, geht es jetzt bei Johannes nicht mehr um den Verdacht der Gegner Jesu, seine Anhänger könnten womöglich ihn beiseite geschafft haben, um dann anschließend eine fantastische Botschaft abzusetzen. Das war die Befürchtung von Pilatus und das wurde dann auch als Vorwurf gegen die ersten Christen genannt. Aber hier wird das Gegenteil erzählt. Maria und dann später auch die Jünger sind entsetzt darüber, dass das Grab leer ist. Reicht es denn nicht, dass man ihren Herrn gekreuzigt hat? Wurde jetzt auch noch sein Grab geschändet und der Tote verschleppt? Kein Wunder, dass Maria weint. Zu ihrer Trauer kommt das Entsetzen über eine tatsächlich entsetzliche Tat, die Jesus auch noch posthum das letzte Maß an Totenwürde rauben sollte. Und so ist sie gefangen von Traurigkeit und wohl auch von Bitterkeit. Sie haben meinen Herrn weggenommen, irgendwelche Menschen, denen nichts heilig ist und die sich noch an dem Toten vergriffen haben. Und dann spricht sie mit dem vermeintlichen Gärtner, der hinter ihr steht. Womöglich die ganze Zeit schon. Johannes legt da Wert darauf, dass Jesus uns immer voraus ist. Er immer schon da ist. Er ist der Handelnde. Er ergreift die Initiative. Und irgendwie scheint Maria schon durch die erste Anrede eine Ahnung davon bekommen zu haben, dass das nicht nur ein Gärtner ist. Sie sagt zu ihm, Herr, Herr, hast du ihn weggetragen? Sie ist schon ganz dicht dran an dem eigentlichen Geheimnis. So wie im Lukas-Evangelium die Emmaus-Jünger. Sie werden sich erinnern, sie sagen zu Jesus, als sie mit ihm unterwegs sind, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Obwohl sie noch gar nicht wissen, dass es tatsächlich der Herr ist, mit dem sie da sprechen. Überhaupt sind beide Ostergeschichten erstaunlich parallel. Beide Male kommt es zu einem Gespräch mit dem Auferstandenen, ohne ihn gleich zu erkennen. Und bei den Emmaus-Jüngern ist es dann der Moment, wo Jesus plötzlich die Rolle des Gastgebers übernimmt und er das Brot in die Hand nimmt und bricht und es austeilt, um es den beiden zu geben. Im Abendmahl also erkennen sie den Auferstandenen und sehen ihn von dem Moment an nicht mehr visuell, nicht mehr mit ihren Augen. Aber sie wissen sehr genau, dass er lebt und dass er noch bei ihnen ist. Und Maria erkennt den Auferstandenen, als der ihren Namen sagt. Und sie begreift, der da mit mir redet, der kennt mich. Das ist kein Fremder, sondern Jesus selbst. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das sagte Gott gerade unseren beiden Täuflingen zu. Gott selbst redet auch hier Maria an, vor dem Grab am Ostermorgen. Und sie antwortet mit einem sehr persönlichen Wort, das so persönlich ist, dass Johannes es nicht übersetzt hat ins Griechische, sondern den Originalton lässt. Rabuni, mein Meister. Sie hat ihn offensichtlich so auch vorher schon angeredet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Johannes diese so persönliche, individuelle Anrede bewusst nicht verallgemeinert hat, sondern zeigen wollte, hier begegnet Jesus der Maria, der ganz konkreten Person. Also nicht nur allgemein der Menschheit, sondern diesem einen Menschen. So ist es bis heute, wenn es zu einer Begegnung mit Jesus kommt. Er nennt sie und mich beim Namen und freut sich darüber, wenn sie ihm nicht nur allgemein antworten, sondern so persönlich, wie sie und ich nun mal sind. Und Maria trifft mit ihrer Antwort zugleich eine Entscheidung. Besser gesagt, sie bekräftigt die Entscheidung, die sie vorher schon getroffen hat. Du bist mein Meister, mein Lehrer, mein Herr. Nicht nur Rabbi, sondern Rabuni. Mein Meister. Ostern ist also beides. Ein kosmisches Ereignis, das von Gott her geschieht und unseren Glauben immer voraus ist. aber auch eine Begegnung mit der Person des Auferstandenen, von Person zu Person. Und noch ein zweites, unserem Zugriff entzogen. Aber das Grab ist leer. Maria hat die Tragweite der Auferstehung ja zunächst gar nicht richtig erkannt. Wahrscheinlich dachte sie zunächst einfach, dass alles so wie vorher war. So wie es auch die meisten Schulkinder denken, das merke ich immer wieder, wenn sie die Ostergeschichte hören. Erst ist Jesus gestorben, aber dann war alles wieder gut, er war ja dann wieder da. Und deshalb will sie Jesus berühren. Und wenn Jesus darauf antwortet, rühre mich nicht an, dann geht es dabei nicht um die Frage, wie jetzt sein Auferstehungsleib beschaffen ist, ob er womöglich nicht materiell ist oder wie ein normaler Körper oder ob er unberührbar ist, so wie ein heiliger Ort. Nein, es geht um das Grundsätzliche. Der Auferstandene ist nicht, ist mehr als das, was wir fassen können. Er ist nicht nur ein wiederbelebter Leichnam, um es mal so auszudrücken. Er gehört bereits der himmlischen Welt an, gehört in den Raum Gottes. Die Osterbegegnungen sind allesamt Begegnungen mit dem Gottessohn vom Himmel her. Und deshalb kann er auch durch nichts gehindert werden, kann auch durch verschlossene Türen gehen, wie es später auch im Johannesevangelium heißt. Die Ostererscheinungen sind Erscheinungen vom Himmel her. Rühr mich nicht an. Der griechische Satz, der dort steht, kann auch übersetzt werden mit halt mich nicht fest und lassen Sie mich so formulieren, sperr mich nicht ein in deine Kategorien von Raum und Zeit. Ja, ich bin es, du begegnest deinem Herrn und Meister, aber ich bin der Sohn Gottes, der dir vom Himmel her begegnet, auch wenn ich noch nicht aufgefahren und deshalb jetzt noch sichtbar bin. Und wissen Sie, Maria erlebt hier im Grunde nichts anderes als wir auch, wenn wir Jesus begegnen. Jesus entzieht sich dem Zugriff unserer Hände. Er möchte, dass wir von seiner Nähe wissen, auch wenn wir ihn nicht sehen, nicht anfassen können. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben, sagt Jesus zu Thomas, wenige Zeilen später im Johannesevangelium. Er hätte auch genauso zu ihm sagen können, halt mich nicht fest, rühr mich nicht an. Natürlich könntest du mich berühren, so wie es der ungläubige Thomas vorher auch als Wunsch ausgedrückt hat. Du kannst mich damit identifizieren, das schon, aber fassen kannst du mich nicht. Ich bin nämlich bei dir in einem größeren Sinn als nur durch materielle, räumliche Nähe. Und so wie auch unsere Begegnung mit dem Auferstandenen real ist, auch wenn wir ihn nicht sehen und nicht fassen können. Sie ist nicht weniger real, sondern gehört in die himmlische Realität hinein, die unsere so begrenzte Wirklichkeit umspannt und überbietet. Aber auch das muss dazugesetzt werden, das Grab ist leer. Und das scheint so wichtig zu sein, dass alle vier Evangelisten es betonen. Nicht, weil Jesus herausgetragen wurde oder sich irgendwie aufgerappelt hat, um selbst hinauszugehen. Es geht auch nicht um einen vermeintlichen Beweis der Auferstehung, den die Evangelisten da liefern wollen, im Sinne einer polizeilichen Untersuchung mit Indizien. Schaut her, das Grab ist leer, also ist er auferstanden. Nein, das Grab ist leer, weil der menschgewordene Sohn Gottes sein Menschsein nicht einfach zurücklässt, wie eine Hülle, wie ein abgelegtes Kleid, das man jetzt nicht mehr braucht, sondern weil er das Menschsein, die Menschheit verwandelt hat, hinein in eine neue Wirklichkeit. Deshalb ist die Botschaft vom leeren Grab so wichtig. Es geht nicht um ein Beweisstück der Auferstehung, sondern um einen Hinweis darauf, dass der ewige Sohn Gottes sein Menschsein nicht abgeschüttelt hat, sondern es mit hineinnahm in die neue himmlische Wirklichkeit, die für ihn ja auch die alte himmlische Wirklichkeit war, aus der er gekommen ist, aus der Gott ihn gesandt hat. Das leere Grab ist wichtig, weil es einen Hinweis gibt, wie einst auch unsere Neuschöpfung aussehen wird. Und ich meine damit nicht nur die Neuschöpfung von jedem Einzelnen, sondern auch von der ganzen Welt. Gott hat einen neuen Himmel und eine neue Erde verheißen, aber nicht als Ersatzerde für eine altgewordene Welt, die irgendwann vermodert und verwest wie ein Leichnam, sondern als Neuschöpfung, die die alte Welt in sich aufnimmt und verwandelt. Das können wir am Leib Jesu, am Auferstehungsleib Jesu ablesen. Und deshalb lohnt es sich auch, im Großen diese Welt und im Kleinen unseren Körper zu schätzen, wertzuschätzen, weil sie Gottes Zukunft vor sich haben und nicht einfach nur irgendwann im Nichts enden, nicht einfach nur abgelegt werden wie ein abgetragenes Kleidungsstück. Und ein letztes, mit ihm verbunden. Wie geht es dann weiter für Maria aus Magdala? Oberflächlich betrachtet könnte man ja sagen, naja, was hat sie jetzt davon? Ihren Herrn und Meister ist sie nochmal begegnet. Erst hat sie ihn verloren, dann ist er nochmal erschienen und das war's dann. Aber das gerade wird nicht erzählt. Maria wird zur ersten Überbringerin der Osternachricht im Johannesevangelium. Sie rennt los und verkündet es. Ich habe ihn gesehen. Und gemeint ist, ich weiß, was geschehen ist. Das kann mir jetzt niemand mehr nehmen. Komme, was wolle. Und dann sagt sie den Jüngern, was Jesus ihr gesagt hat. Und sie sagt es auch uns. Jesus hat zu ihr gesagt, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Himmelfahrt heißt nicht, dass ich jetzt Jesus von den Menschen entfernt hätte und er jetzt wieder weg ist. Im Gegenteil, Himmelfahrt wie Ostern heißt, Gott ist unser Gott, unser Vater. Der Vater im Himmel ist zu unserem Vater geworden. Darin steckt schon das ganze Evangelium. So wie Jesus vorher sagte, geh hin und sag es zu meinen Brüdern. So nennt er jetzt die Jünger und er nennt auch uns so, seine Brüder, seine Schwestern. Durch Jesus ist sein Vater auch unser Vater geworden. Und das nicht nur jetzt, sondern über unser Leben hinaus in alle Ewigkeit. Und wenn jemand von uns hier und heute es als einen Mangel ansieht, dass wir einen Herrn haben, der nicht mehr zu sehen ist auf Erden, der sei erinnert an das, was Jesus selbst vorher gesagt hat. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, weil ich euch mit hineinnehme in die himmlische Welt. Ich bin gegangen, euch die Wohnung zu bereiten. Kein Wunder also, dass Maria am Ende keine Tränen mehr in den Augen hat, sondern ihre Nachricht mit einem Jubelruf überbringt. Ein Jubelruf, der ganz ähnlich ist wie unser Ruf. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Gelobt sei Gott im höchsten Thron.